Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, wunderschönen guten Abend. Hier ist Sebastian aus dem wunderschönen Arnsberg im Sauerland und ich darf heute ja gerne mal wieder meinen Senf dazu beitragen, wenn es um die aktuelle Einordnung der Situation von Borussia Dortmund nach dem Spitzenspiel am Wochenende geht. Oder wie es der Herr Söder zu unserem Kanzler Merz im Vornherein sagte: Hey Friedrich, komm mal rüber nach München. Und wenn ihr, wie am letzten Spieltag, die Meisterschaft übergeben bekommen, wäre doch bestimmt eine Ehre für dich, diese zu übergeben. Worauf der Friedrich natürlich sagte: Als Dortmund-Fan würde ihm das sehr wehtun, aber er wird es natürlich machen. Jo, er kann sich auf jeden Fall den Flug schon mal buchen. Und da er gerne selber fliegt, ist das ja auch kein Ding. Buchungen sind dann für ihn jetzt nicht das große Problem. Ja, zum Spiel. Was soll ich sagen als Dortmund-Fan? Moral gezeigt, 2-3 verloren und im Nachgang sind alle happy, oder? Ich meine, ob man dann 2-3 verliert oder 2-2 oder wie auch immer das Ganze ausgeht. Die schlimmsten Fürchtungen meinerseits waren ein 1-4, 1-5, 1-6. Wie gesagt, da sind wir gut von weggekommen. Hätte natürlich auch passieren können, aber mit einer konzentrierten Abwehrleistung ja, hat man den Bayern einfach den Spaß versucht, am Spiel zu nehmen. Herzlichen Glückwunsch, ganz Kovac-Style. Da war ich natürlich auch gespannt, was der Trainer nach dem Spiel sagt. Und er ist natürlich volles Lobes über sein Team. Tolle Leistung, Werbung für den deutschen Fußball. Ja, das Gleiche hat dann der Lars, so wurde er dann ja die ganze Zeit betitelt vom Moderator, abends noch im Sportstudio gefragt, wie er das Spiel fand. Der Lars fand es auch überragend und es war toll, wie die Mannschaft gekämpft hat. Und dann geht man auch mit einer 2-3 Niederlage als Dortmund-Fan nach Hause, wenn man sieht, dass die Mannschaft sich da so zerreißt. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Dortmund-Fans rübergekommen ist. Also erstmal der Auftritt von Lars, der dann da dem Reporter gegenüberstand und gefühlt gewirkt hat wie ein kleiner Schuljunge. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ein Aki Watzke jemals also erstmal geduzt wird und dann da steht wie so ein kleiner Rohrspatz und gefühlt da irgendwie versucht über die große Welt des Fußballs zu philosophieren. Sorry, tut mir leid, da fehlt mir jedes Verständnis, dass so ein Mensch sportlicher Leiter des BVBs ist. Ja, ich will nicht so weit in die Tiefe gehen, aber da waren sich Kovac und Ricken sehr einig, wie toll diese Leistung des BVB war und wie viel Moral sie gezeigt haben. Friede, Freude, Eierkuchen und da können sich alle schön wieder ein bisschen was in die Tasche lügen und die Saison jetzt schön zu Ende bringen, Gurken, wie auch immer, irgendwie in die Champions League kommen. Kein einziges Wort im Nachgang über Bergamo. Ich meine, wenn man mit so einer Einstellung wie gegen die Bayern, mit Moral, mit auch ein bisschen Mut zwischendurch in der zweiten Halbzeit in das Spiel gegangen wäre, dann wäre auch Bergamo ganz anders ausgegangen. Andersherum, dann hätten wir zwei Spiele mehr gegen die Bayern gehabt. Und wer will das in der aktuellen Verfassung wirklich als sehen, als Dortmund-Fan? Also ich auf jeden Fall nicht. Weil da wäre Dortmund wahrscheinlich aus meiner Sicht nicht so ganz so glimpflich davon gekommen, wie jetzt hier in diesem Spitzenspiel. Anyway, was soll ich da sagen? Also es ist jetzt irgendwie die Frage, wie kriegt man diese Saison jetzt noch zu Ende? Weil es sind viele Baustellen beim BVB. Jeder, der so ein bisschen die Medien verfolgt, Thema Schlotterbeck ist sehr überlagernd. Zu Anfang war ganz klar, er verlängert, dann doch nicht, dann erbittet er sich Zeit, dann hat er auf Bayern geschielt, dann ist jetzt auf einmal Real Madrid dran, dies, das, tralala. Es ist ein riesengroßer Heckmeck, der da im Hintergrund läuft und es wird definitiv Zeit, dass es da Klarheit gibt und aus meiner Sicht nach dem Bergamo aus spätestens und nach der verpassten Meisterschaft wäre jetzt, weil schlimmer wird es nicht mehr oder vielleicht wird es noch schlimmer, aber die Champions League, hoffe ich, sollte doch noch irgendwie eingefahren werden. Warum wartet man mit einer Verkündung, wenn man sich eigentlich schon innerlich verabschiedet hat? Also ich hoffe, es wird schnellstmöglich jetzt eine Entscheidung geben. Wenn ich dann den Ricken, den Lars wieder sehe, der dann sagt, ja, hey, der Nico freut sich da, ne, und wir haben gute Chancen, dass er verlängert und so weiter und so fort. bin ich mal wirklich gespannt aus meiner Sicht. Wenn ein Real Madrid ernst macht, dann wird Borussia Dortmund nichts sehen von oder keine Verlängerung vom Nico sehen, leider Gottes. Ja, und das würde, glaube ich, so ein Kartenhaus zum Zusammensturz bringen, weil es auch andere Quellen oder laut anderen Quellen in Dortmund Gerüchte um ja auch einen Kobel geht, der einen Vertrag bis 28 hat. Emre Can, Süle, Özcan, Brandt, um die mal zu nennen, die Verträge auslaufen, wo hoffentlich auch kein einziger von verlängert wird. Und dann natürlich ein Adeyemi und ein Guirassy, die natürlich fußballerisch eine immense Klasse mitbringen. Aber ich sag mal charakterlich, ja, etwas schwierig sind, um das mal so zu formulieren. Das wäre charakterlich kein Verlust, aber natürlich ein riesengroßer Gap, was die spielerische Klasse angeht. Und da müsste der BVB oder wird der BVB aus meiner Sicht auch nachlegen müssen im Sommer. Die Frage ist nur, wer soll diesen Umbruch gestalten? Soll das der Lars mit dem Nico und dann mit dem Sebastian Kehl zusammen auf die Beine stellen? Kehl, dessen Transferpolitik auch wirklich sehr, sehr übersichtlich war. Ihr seht, ich mache mir da meine Gedanken, wie es um diesen Verein weitergeht, weil es wird ein großes Stühlerücken werden im Sommer. Einerseits hoffe ich darauf, weil es auch wirklich Zeit wird. Andersrum denke ich mir auch, oh, so viel Qualität muss man doch erstmal wieder ersetzen. Und wie schaffen wir das? Aber ein weiter so kann es eigentlich nicht geben. Andersrum sind da ja der Sebastian, der Lars und ja, auch der jetzt ist mir der dritte Name schon wieder entfallen, am Steuerrad bei Borussia Dortmund, die jetzt nicht dafür bekannt sind, um da die großen Veränderungen anzustoßen. Wie dem auch sei, es sind jetzt noch 10 Spiele. Jeder denkt, hey, das ist doch alles in trockenen Tüchern mit der Champions League. Sehe ich noch nicht ganz so, weil erstmal tritt man jetzt am nächsten Wochenende bei den strauchelnden Kölnern an, die auch für eine Überraschung in Köln jetzt nicht unbedingt ja, so weit weg sind die letzten Spiele. Hinspiel, darf ich erinnern, irgendwie 94. Minute, glaube ich, war dann das 1-0. Ich glaube, Maxi Bayer hat das 1-0 gemacht. Dann spielt man noch am 28. Spieltag in Stuttgart, dann zu Hause gegen Leverkusen, dann in Hoffenheim am 30. Ja, und es sind 8 Punkte auf Leipzig, 6 auf Hoffenheim und 6 auf Stuttgart. Es wird noch kein Selbstläufer, aber ich hoffe wirklich, dass der BVB das irgendwie schafft, mit ja Scheuklappen hoch und irgendwie Kopf runter und durch. Weil einen Schönheitspreis werden wir mit dieser Spielweise, mit diesem Trainer, mit diesem Spielermaterial auch nicht gewinnen können, weil einfach die fehlende Klasse ja nicht wegzudiskutieren ist. Von daher hoffe ich einfach, ja, im Sinne aller Borussen, dass es eine Champions League-Qualifikation fürs nächste Jahr gibt. Und dann jetzt sollten alle Positionen im Verein zur Disposition stehen und diskutiert werden, weil ein weiter so wäre für mich, ja, wie soll ich sagen, eine Kapitulation. Und ja, ein gefährlicher Weg, den man beschreitet. Ja, ich will nicht zu weit gehen, aber es gibt auch warnende Beispiele von großen Vereinen, die jetzt nicht so weit weg sind von Borussia Dortmund, die ja viele Fehler gemacht haben und kein Korrektiv hatten, die entscheidenden Macher da mal gebremst haben. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch eine ja angenehme und tolle Restwoche. Bis dann, ciao, ciao.
Hallo zusammen, Anpfiff 15:30 an einem Freitagnachmittag kurz vorm Wochenende. Sorry für die Verspätung in dieser Woche, aber leider haben wir es nicht früher geschafft. Trotzdem freue ich mich jetzt, ein gutes Stündchen zusammen zu podcasten. Heute allerdings auch nur mit dem Fabi. Was heißt nur? Besser als gar nichts. Grüß dich, Fabi. Hallo.
Ja, danke für die wunderbare Vorstellung. Nur stimmt, uns fehlt sozusagen der Dritte im magischen Dreieck, wie es beim VfB früher der Fall war. Müssen wir uns nur noch überlegen, wer von den dreien er war.
Oder wer du bist.
Oder wer ich bin, tatsächlich. Ich glaube, Sören war Freddy Bobic, würde ich sagen.
Motzki, ja. Und du warst ja Brasilianer Elber und dann nehme ich die Balakow-Rolle ein.
Oh, ist auch nicht so schlecht, oder? Also ich glaube, ich würde beide Rollen nehmen, nur mit Freddy Bobic hätte ich wahrscheinlich aufgrund meiner eigenen Fußballskills, glaube ich, eher Probleme mit mich zu vergleichen. Also von daher. Nee, klar, auf jeden Fall, ja, sorry für die Verspätung, aber es ist manchmal nicht so einfach für uns drei, alles unter einen Hut zu bringen, aber wir sind ja trotzdem noch rechtzeitig vor Spieltag.
Ja, 25?
25, ganz genau. Haben wir ja die Folge online und dann seht es zumindest mal als wunderbare Einleitung in das kommende Fußballwochenende.
Richtig, genau. Ja, ihr habt es schon im Intro gehört. Unser Stammhörer, der Sebastian, hat uns eine Sprachnachricht zukommen lassen und hat sich da ziemlich ausgiebig zum Klassiker vom Wochenende geäußert, zum Spiel, aber auch um ja, die ein oder andere Sache rund um den BVB, die ihn da so beschäftigt in dieser Saison, für die kommende Saison. Und da gibt es einige Sachen, die wir mit Sicherheit auch gleich mal gut aufnehmen können, Fabi. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen direkt an mit dem Spiel. Ich hatte es am Samstag schon in unsere Gruppe geschrieben, nach der Konferenz. Hoffentlich wird der Klassiker nicht so langweilig. Und ich glaube, es kann sich keiner, weder Dortmund noch Bayern-Fan, beschweren, dass wir ein schlechtes Spiel gesehen haben.
Ja, da hast du jetzt, glaube ich, am Ende nochmal die Kurve bekommen, weil ich dachte so, was jetzt wohl kommt, aber ich sag mal so, vielleicht sollte man vorab noch einmal sagen, es scheint wohl so, als wäre dem Dortmund-Fan ziemlich viel oder dem Sebastian viel auf der Seele gelegen. Es ist nicht der Grund, dass der Sören heute nicht mit dran teilnehmen kann, weil er uns die Sprechzeit klaut mit seinen, glaube ich, 8,5 Minuten. Ja. Sondern wir sind da wirklich sehr, sehr dankbar und von daher schließen wir an. Um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube schon, wenn man Fan ist, muss ich natürlich sagen, jetzt als Bayern-Fan, klar wurde das durch das Ergebnis nochmal ein Stück weit versüßt. Wenn man das aber mal ausblendet, also Fan sein, muss man schon sagen, dass es ein sehr, sehr gutes Fußballspiel war. Für mich sogar wahrscheinlich das Beste, was wir diese Saison in der Bundesliga gesehen hat, um ganz ehrlich zu sein. Und das Schöne ist, diesmal gab es sehr viele Gründe, um wirklich die These auch zu unterstreichen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war einmal klar, du hattest zwei Mannschaften, die ebenbürtig waren, fast auf Augenhöhe in den 90 Minuten gespielt haben. Es war Spannung drin, es waren Wendungen drin, es waren Diskussionen rund um verschiedene Aktionen und Situationen drin. Wir hatten 5 Tore in dem Klassiker. Also ich glaube, in Summe betrachtet kann man sich, glaube ich, nicht mehr wünschen, oder?
Nee, definitiv nicht. Und am Ende muss man aber festhalten, eigentlich alles wie immer bei dem Spiel. Die Bayern gewinnen am Ende vielleicht auch etwas glücklich, wenn man so den Spielverlauf hernimmt. Allerdings hat der Sebastian es ja auch schon angesprochen, Fabi. Er hat mit Schlimmerem gerechnet. Ist jetzt nicht davon gekommen mit 4 oder 5 Toren. Allerdings hat er auch angesprochen, dass man sich jetzt wieder so ein bisschen in die Tasche lügt, so nach dem Motto, ja, wir haben ja ein super Spiel gemacht, waren auf Augenhöhe, bin stolz, und Niko Kovac und Lars Ricken haben es ja hinterher angesprochen, wir sind stolz auf unsere Mannschaft und ja, das hätten sie mit Sicherheit auch dann gerne gegen Bergamo gehabt. Das ist ja wieder so ein Augenverschließen vor vielen Problemen in dieser Saison.
Also ich glaube, jetzt hast du ein paar Dinge auf jeden Fall auch rausgeholt. Ich glaube, die räumen wir mal nach und nach auf. Klar, als Dortmund-Fan jetzt nach dem Spiel gegen Bergamo, dass du da vielleicht nicht die allerhöchste Erwartungshaltung hast an das Spiel gegen Bayern München, war, glaube ich, klar. Trotzdem denke ich schon, es war ein Heimspiel, du hast 80.000 im Rücken und ich glaube, es war alles angerichtet, um tatsächlich dann auch ein Stück weit den BVB zu sehen, den man sich dann eben auch aus Fansicht wünscht. Was für mich eigentlich schon maßgeblich war bei dem Klassiker, um bei dem Spiel zu bleiben, war, dass ich zwei Mannschaften gesehen habe, die eigentlich wirklich die Kräfteverhältnisse in der Bundesliga wunderbar widerspiegeln. Ich habe eine Dortmunder Mannschaft gesehen, die für mich am Samstagabend an ihrem Maximum gespielt hat. Ich glaube, viel mehr kannst du von einem BVB nicht bekommen. Also sowohl fußballerisch als auch einstellungstechnisch, das war wirklich, glaube ich, nahe dem Limit. Und dann habe ich eine andere Mannschaft gesehen, den FC Bayern, die, ich habe es ja vorhin gerade schon mal gesagt, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Ja, aber ich glaube, ich habe immer eine Bayern-Mannschaft gesehen, die, glaube ich, nochmal 2, 3 Gänge hochschalten kann.
Ja.
Sowohl auch, und ich möchte es vielleicht einmal kurz begründen, wenn wir die Zeit haben, wenn das in Ordnung ist, weil der FC Bayern eigentlich an sich ja ein ordentliches Bundesligaspiel gemacht hat, aber ich habe sehr viele Spieler auf Seiten der Bayern gesehen, die, glaube ich, an dem Samstagabend nicht ihre Form zeigen konnten, die man eigentlich von ihnen gewohnt war. Und da nehme ich vor allem die Außenspieler, Luis Diaz, Michael Olise oder Michael Olise mit rein. Meines Erachtens, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe das wahrscheinlich auch noch nicht oft gesagt, aber so der Beste oder der mir am besten in der Offensive gefallen hat, war sogar noch Serge Gnabry in der Zeit, in der er auf dem Feld stand. Und von daher würde ich sagen, dass der FC Bayern eigentlich das Spiel am Ende gewonnen hat. Das war das, worum es ging. Aber ich glaube, da ist sehr viel Luft nach oben, vor allem spielerisch und auch bei dem einen oder anderen in den 1-gegen-1-Situationen, oder? Mhm.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Bayern gerade in der ersten Halbzeit mit der Einstellung ist immer so eine Sache, aber so vom Gefühl her da reingegangen sind, dass sie sich gedacht haben, ja, die Dortmunder nach dem Spiel in Bergamo glauben wir nicht, dass da so viel Gegenwehr kommt. Mit Sicherheit ein bisschen Gegenwehr, aber längst nicht so, dass wir uns jetzt hier wirklich alles komplett abverlangen. Aber damit konnte man ja eigentlich auch rechnen, weil die Dortmunder mussten eigentlich vor heimischem Publikum seine Reaktion zeigen. Und die haben sie gerade in der ersten Halbzeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auch sehr positiv, müssen wir einen Schiedsrichter mal mit hervorheben, der bei einer Szene mit Sicherheit das Spiel schon nach relativ 15, 20 Minuten hätte komplett killen können und den Stoff da rausnehmen können. Wie gehst du mit der Szene Schlotterbeck gegen Stanisic ins Gericht, Fabi?
Ja, also zuallererst, vielleicht um es mal ein bisschen heiter auszudrücken, auch der BVB hat jetzt einen Franck Ribéry, also einen Spieler, der in einem Klassiker anscheinend nicht vom Platz fliegen kann, um es mal so auszudrücken. Um ganz ehrlich zu sein, ja, wird man mir jetzt auch der ein oder andere Hörer ankreiden, dass ich Bayern-Fan bin, aber für mich ist es tatsächlich eine rote Karte. Ich tue mich halt einfach ein bisschen schwer damit, weil es waren ja auch viele Experten, die gesagt haben, es hat was mit Fingerspitzengefühl zu tun. Ein Klassiker muss anders bewertet werden als ein normales Fußballspiel. Und am Ende des Tages wird die Szene für mich tatsächlich, würde ich behaupten, wäre Stanisic vom Platz getragen worden, hätte es eine rote Karte gegeben. In dem Fall hat er sich, glaube ich, nach 2, 3 Minuten wieder aufrappeln können und es war für mich eine rote Karte,
okay. Gubi,
ganz ehrlich.
Ja. Ich als Freund, der etwas härteren Gang hat und der Grätsche, bin da mit der gelben Karte eigentlich relativ mit einverstanden gewesen mit der Entscheidung. Und ich glaube auch, dass gute 80% der Schiedsrichter gerade, wenn wir das internationale Niveau hervorheben, mit reinnehmen, hätten da wahrscheinlich auch nur gelb gegeben.
Also ich kann ja nur eins vielleicht auch noch der Szene dazu sagen, ist mir vollkommen klar, dass es da verschiedene Meinungen gibt. Ich glaube, am Ende kann man es, glaube ich, oder waren alle Diskussionen dann so, dass es unterschiedliche Meinungen gab. Alle wurden irgendwo akzeptiert und man hat dann ist dann über dieses Thema hinweggegangen, lag aber meines Erachtens auch hauptsächlich am Ergebnis.
Ja.
Geht das Spiel 2-1 für Dortmund aus oder 1-0 oder wie auch immer. Ich glaube, dann wären die Diskussionen ganz andere gewesen und deswegen kann man dann irgendwann auch sagen, ja, in sich über die 90 Minuten hinweg. Er ist ja auch schon im Übrigen vor dieser gelben Karte, ist er auch einmal sehr glimpflich davongekommen, weil er da, glaube ich, in, glaube ich, 5., 6. Minute hat er schon mal einen Foul begangen, wofür es eigentlich gelb geben kann. Dann die gelbe Karte, dann der Torjubel geschenkt, ganz ehrlich, also jeder, der da behauptet, dafür kann es gelb geben, der soll einfach keinen Fußball mehr gucken.
Das war auch mein Gedanke, also wo er da reingegangen ist. Also Emotionen gehören dazu und gerade bei so einem Spiel dann, also da über eine gelbe Karte überhaupt nachzudenken, ein Witz.
Genau, aber dann, wie gesagt, und dann bist du am Ende nochmal tatsächlich bei der Elfmetersituation, wo ich schon aussagen kann, glaube ich, dass da eine zweite gelbe Karte durchaus auch gegeben werden kann. Da ist er auch noch davon gekommen, deswegen kann er, glaube ich, sehr, sehr glücklich sein, dass er da das Spiel 90 Minuten zu Ende spielen durfte. Und es fiel nicht ins Gewicht wegen dem Ergebnis, glaube ich.
Nee, das stimmt. Gut, eine Personalie noch vielleicht auf Bayern-Seite, Fabi. Jonas Urbich, gehst du da die nächsten Wochen relativ beruhigt mit wahrscheinlich in die Spiele, ne?
Doch, ich habe das ja schon mal gesagt.
Deswegen.
Würde ich einfach auch sagen, die Art und Weise, wie er hält. Klar, wenn er mal einen Fehler macht, den macht jeder Torhüter. Aber ich glaube vor allem der Unterschied, das hast du auch gegen Dortmund gesehen, er hat halt unglaubliche Power auch im Fuß. Das heißt, die Bayern können durchaus auch mal in der einen oder anderen Situation einen langen Ballspiel von hinten raus Von daher gibt es da für mich ja keinen Grund zur Sorge. Im Gegenteil, es tut ihm, glaube ich, auch ganz gut, wenn er jetzt mal ein paar Spiele mehr machen darf. Von daher nein. Ich glaube, die Personalie, wo wir doch auch noch ansprechen sollten, Tobi, wäre Emre Can.
Ja.
Wenn es noch auf deinem Zettel gestanden hätte.
Steht ganz dick sogar, ja.
Ja,
Und
und ja, vielleicht
ja.
du als erstes.
Ja, okay, da hat der Sebastian uns ja auch schon eine schöne Vorarbeit geleistet mit einigen Spielern, die er da in den Raum geworfen hat, die er nächstes Jahr auf keinen Fall mehr in Dortmund sehen möchte. Emre Can, Niklas Süle, Salih Özcan und ich weiß gar nicht, wer es noch war. Auf jeden Fall, gerade jetzt nach der Verletzung, Fabi, glaube ich doch ganz stark, dass, wie man es so von den ganzen Vereinen auch kennt, bei schweren Verletzungen, Timo Hübers zum Beispiel in Köln jetzt in dieser Saison, dass die Vereine da auch weiterhin zu den gestandenen Spielern stehen, die jahrelang die Knochen hingehalten haben, und dass Emre Can mit Sicherheit nochmal ein Jahr Vertrag in Dortmund kriegen wird. Da wird, denke ich mal, Sebastian dann ja nicht von erlöst werden. Die anderen Spieler, ich habe noch einen Podcast gehört, Volker Struth unter anderem, der geht davon aus, dass bei Niklas Süle auf jeden Fall auch noch eine Überraschung bevorsteht. Also kann man da mit Sicherheit mitrechnen, dass er den BVB verlassen wird. Wird natürlich auch einiges an Gehalt frei werden. Dann hat er noch Guirassy und Adeyemi reingeworfen. Qualitativ mit Sicherheit ein sehr großer Verlust für den Dortmunder Kader. Allerdings menschlich, charakterlich hat das da auch schon ein bisschen angeteasert, könnte man auch gut drauf verzichten, nur halt das Spagat dann zu machen, dafür Ersatz zu sorgen, das schaffst du nicht in einer Transferphase.
Also ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin froh, dass ich nicht in der Situation stecke, um die Entscheidungen treffen zu müssen. Ich meine, es ist aus Fansicht dann auch oft sehr leicht zu sagen, die müssen alle weg und dann kommen ein paar neue und die machen es so viel besser. Ich glaube, so funktioniert es in der Realität auch nicht. Emre Can ist ein ganz bitterer Fall, weil mir tut er wirklich leid. Ich war ja nie ein Fan von ihm. Ich glaube auch, dass er nie, meines Erachtens zumindest fußballerisch, auch diesen Impact hatte beim BVB, den man sich eigentlich auch von ihm gewünscht hat. Jetzt kommt die Verletzung dazu und rein menschlich betrachtet kannst du natürlich nur ihm wünschen, dass er da zumindest ein halbes Jahr oder ein Jahr eine Verlängerung bekommt. Leistungstechnisch, weil es wird ja auch immer viel darüber gesprochen, dass er zum einen ja hoch angesehen ist im Verein oder eben auch seine Knochen hingehalten hat. Aber ich finde halt einfach für das Paket, was er bekommt, über diese 5, 6 Jahre, wo er beim BVB war, hat er eigentlich auch nie wirklich gezeigt, dass er das Ganze wert ist. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Deswegen, okay, dann sei die Verlängerung mal geschenkt. Und dann zu den ganzen anderen Personalien glaube ich schon, dass der BVB eine Chance hat, sich ein neues Gesicht zu verschaffen. Julian Brandt, Niklas Süle, das sind nun mal die Spieler, die einfach auch die letzten Jahre dafür gesorgt haben, dass du Tabellenfünfter wurdest, du wurdest Tabellenvierter. Du hast jetzt wieder eine wahrscheinlich titellose Saison. Und ja, die dann mit Verträgen zu überhäufen, glaube ich, ja.
Und wie oft haben wir einen Julian Brandt die letzten Jahre, wie oft war der schon auf dem Sprung und ist dann doch noch geblieben, ne?
Ja, und das sind dann schon so Punkte, wo ich sage, ja, da gebe ich ihm recht. Du hast aber dann meines Erachtens eben auch schon noch ein paar Spieler drin. Guirassy wird meines Erachtens von den Dortmund-Fans nicht so wertgeschätzt, wie er eigentlich wertgeschätzt werden sollte, weil im Prinzip muss man ja festhalten, dass er schon ein Knipser ist und auch immer schon war. Und ich glaube, so ein Stürmer braucht der BVB und einen gleichwertigen Ersatz zu finden, ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit aufgrund der finanziellen Voraussetzungen. Deswegen. Ja, ich weiß es nicht. Es ist sehr schwierig, aber ich glaube, du wirst jetzt nicht alle 6, 7 auf einmal wegbekommen und ja,
Ja,
neue dazu bekommen.
einen, den
Schwierig.
sie auf jeden Fall nicht verlieren wollen und wo auch wohl positive Gespräche im Hintergrund laufen, ist Nico Schlotterbeck. Gehst du davon aus, dass der Nico in Dortmund bleibt? Ich meine, wenn Niklas Süle jetzt zum Beispiel den Verein verlässt, ist natürlich einiges am Budget da. Klar, du musst die 11 Millionen, die du jetzt in der Champions League verspielt hast, auch irgendwie versuchen auszugleichen, buchhalterisch. Aber dafür kursieren jetzt andere Namen. Wenn ich höre, Riasson, 30 Millionen plus. Ich meine, wenn du da einen bekloppten Verein aus England findest, ja, Briefmarke drauf und Tschüssikowski, ne?
Ja, also vielleicht zu Nico Schlotterbeck. Also ich finde, Nico Schlotterbeck ist ein guter Innenverteidiger, ein sehr guter zu teilen. Ich verstehe aber den Hype auch manchmal nicht, der um ihn gemacht wird, um ganz ehrlich zu sein. Und ja, ich glaube, er bleibt beim BVB ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass er keinen Markt hat. Mir fällt kein Top-Club ein, der ihm A 10, 12, 15 Millionen im Jahr bietet. Gewillt ist, noch eine Ablösesumme zu bezahlen. Er bleibt in Dortmund. Es gibt einfach keinen Markt für ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde auch behaupten, am Ende des Tages hat er ja noch mal ein Jahr länger Vertrag. Ich glaube, da kann der BVB sich noch so auf den Kopf stellen. Schlotterbeck hat ja gar keine Eile.
Richtig, alle Karten in der Hand letztendlich, ne?
Ja.
Also in England würde ich ihn sowieso nicht sehen, dafür ist er mir in vielen Zweikämpfen auch immer noch,
Zu unbeholfen.
ja, ist glaube ich
Ja.
der richtige Begriff. Ich würde dann schon eher, glaube ich, wahrscheinlich in Spanien bei einem der zwei, drei Top-Teams sehen. Aber mehr ist da, glaube ich, auch nicht.
Aber da frage ich dich jetzt auch mal, kannst du dir vorstellen, dass Schlotterbeck Stamminnenverteidiger bei Real Madrid ist?
Also wenn ich momentan sehe, was der eine oder andere
Ja,
Innenverteidiger bei
okay.
Madrid spielt, dann schon. Aber das kann, ja, gut, ich meine, ob das der Anspruch von Madrid sein kann, aber die haben den Huijsen letztes Jahr geholt, da haben sich auch deutlich mehr von erwartet. Also da haben sie auch einen Griff ins Klo mitgemacht, würde ich jetzt mal sagen, ne? Für Realverhältnisse.
Yep.
Gut, dann lass uns das Thema Klassiker Dortmund und Bayern erstmal abhaken. Wobei, wir können direkt vorausblicken. Komm, Fabi, jetzt heute Freitag. Die Bayern haben die Gladbacher zu Gast. Ohne Harry Kane, der ist angeschlagen. Wartprobleme, aber ja, Vincent Kompany hat schon augenzwinkernd gesagt, er macht sich dafür kommenden Mittwoch wenig Sorgen, dass er da ausfällt. Also auch schon ein bisschen in Anführungsstrichen Belastungssteuerung.
Ja, Belastungssteuerung. Ich glaube, es ist ein bisschen schade für Harry Kane, weil ich glaube, davon ausgegangen worden ist, dass er weiter an seinem Rekord schraubt oder an dem von Lewandowski. Aber für Mittwoch wird die volle Kapelle zur Verfügung stehen. Ich gehe davon aus, dass auch Davis auf der Bank sitzen wird am Mittwoch. Und oder Dienstag, ich weiß es gar
Mittwoch,
nicht.
Mittwoch.
Dienstag, Mittwoch. Okay, Mittwoch. Und für heute Abend, ich glaube, es wird ein überschaubares Fußballfest sein in Form von Qualität des Spiels. Es wird eine enge Kiste werden, auch wenn die Gladbacher nicht wirklich jetzt die Mannschaft sind, vor der man Angst und Bange haben muss. Aber ich glaube, es wird viel Rotation geben. Ich gehe davon aus, dass wir heute sogar Musiala und Kahl sehen werden von
Ja.
Anfang an.
Ja.
Und dass die Bayern das dann irgendwie über die Zeit bringen mit einem knappen Ergebnis.
Goretzka.
Goretzka. Es kann aber natürlich auch sein, wenn man die Gladbacher jetzt die letzten Wochen auch gesehen haben, frühes Tor der Bayern, dann ist auch mit einer Rotationself auch böses Ergebnis drin. Also es ist eigentlich alles da. Theoretisch wäre natürlich auch so ein Augsburg-Spiel mit einer Überraschung. Um es kurz zu machen, ich gehe aber davon aus, dass die Bayern knapp 2-1, 2-0, irgendwie sowas um den Dreh.
Okay. Gut, dann hangeln wir uns mal ein bisschen anhand der
Ja.
Tabelle, Fabi. Oberen, die Verfolger nach Bayern und Dortmund. Die Schwaben, Hoffenheim und der VfB Stuttgart. Ja, die Hoffenheimer in so einer kleinen vermeintlichen Abwärtsspirale. Vorletztes Wochenende nur unentschieden. Jetzt am Wochenende wahrscheinlich die größte Überraschung, wo keiner mit gerechnet hat. Verlieren zu Hause mit 0-1 gegen Pauli. Ja, nach zuletzt 8 Heimsiegen. Erste Niederlage jetzt, kleiner Abwärtstrend, 46 Punkte, jetzt punktgleich mit dem VfB, der am Sonntag gegen, ja, was sagen wir zu den Wolfsburgern? Ja, erste Halbzeit stand schon 3-0, VfB quasi die Wolfsburger überrollt, nicht auf Augenhöhe gewesen, nicht ansatzweise. Zweite Halbzeit, Stuttgarter zwei, drei Gänge rausgenommen. Wenn sie da komplett zu Ende gespielt hätten, hätte es, glaube ich, noch deutlich höher ausfallen können für die Stuttgarter. Aber die beiden sich da oben jetzt gut festgesetzt. Und ich glaube, der VfB so momentan das Team, was so vom Momentum her als erstes so in Richtung Champions League schielt, ne?
Passen aber auch ein bisschen die Ergebnisse, die Gegner auch waren jetzt, glaube ich, auch für den VfB ganz, ganz dankbar, glaube ich. Trotzdem musst du erstmal da so durchkommen. gegen Wolfsburg jetzt am Sonntag, das war eine ganz klare Geschichte. Also das war schon fast eine Selbstaufgabe der Wolfsburger phasenweise in dem Spiel. Also gebe ich dir da auch recht vom Momentum her. Allerdings meine ich auch irgendwie in Erinnerung zu haben, dass der VfB jetzt dann in die Phase kommt, wo es die etwas stärkeren Gegner gibt, und zwar alle mehr oder weniger in kurzen Abständen nacheinander, und da wird sich's dann zeigen, glaube ich.
Ja, ich gucke gerade Mainz, Leipzig und Augsburg. Also die nächsten 3 Wochen geht es erstmal noch. Aber du sprichst die Leipziger schon an, die kommen dann quasi direkt dahinter mit 2 Punkten weniger. Gewinnen in Hamburg jetzt am Samstag nach 0-1 Rückstand, am Ende aber ein verdienter Leipziger Sieg und auch ganz wichtig in der Tabelle, für die
Ja.
Tabelle.
Also es war ein verdienter Sieg. Tatsächlich muss man aber auch sagen, mittlerweile, wer die letzten Wochen betrachtet hat, auch jetzt unter der Woche das Nachholspiel beim HSV, ist es nicht einfach. Da musst du auch erstmal gewinnen. In dem Sinne, glaube ich, waren sie sogar zurückgelegen, oder? Kann das sein?
Nicht lang zurück, ja.
Ja, also auch noch das Spiel gedreht. Trotzdem muss ich festhalten, ja, dass Leipzig für mich eine Mannschaft ist, die um den vierten Platz spielt. Ich hätte mir aber diese Saison weitaus mehr erwartet, um ganz ehrlich zu sein. Aber es wird ein spannendes Rennen werden, tatsächlich um die Plätze 3 und 4. Bin echt gespannt, wie das ausgeht.
Jetzt am Wochenende zu Hause, Augsburg wird wahrscheinlich auch kein einfaches Spiel für die Leipziger werden, aber am Ende sollten wir da schon, glaube ich, oder würde ich, glaube ich, mit einem knappen Heimsieg für die Leipziger gehen.
Bin ich bei.
Okay, gut, dann haben wir jetzt die Leverkusener, die haben jetzt ja, die Tabelle auch wieder gerade gezogen nach dem Spiel am Mittwoch, auch beim HSV, gewinnen da spät mit 1:0. Schon ein ziemlich abgeklärter Sieg der Leverkusener, waren schon die bessere Mannschaft der HSV hinten raus, gerade in der Nachspielzeit einige Chancen zum Ausgleich gab, gerade Vuskovic, der dann von der Abwehr in den Sturm beordert wurde. Zweite Niederlage jetzt hintereinander für die Hamburger, wo jetzt so ein kleiner Abwärtstrend zu erkennen ist, aber für die Leverkusener der Sieg enorm wichtig gewesen, um nicht komplett den Anschluss zu verlieren.
Total wichtig. Also für Leverkusen wird es nach wie vor darum zu gehen, irgendwie in die Champions League zu kommen. Haben wirklich ein schweres Jahr oder schwere Saison jetzt aktuell. Es fehlt ein bisschen auch die Konstanz. Das beste Zeichen im Moment ist eigentlich, oder haben sie jetzt selbst am Mittwoch gegeben, dass sie eben auch mal so ein enges Spiel für sich entscheiden können, dann auch noch auswärts. Aber es wird echt verdammt schwer und mir gefällt es auch irgendwie in Summe einfach nicht so gut. Es läuft nicht rund. Es ist auch spielerisch, ja, manchmal sehr überschaubar, was da kommt. Jetzt auch noch ein bisschen Verletzungspech, vielleicht auch in der einen oder anderen Situation. Also es wird ein ganz, ganz enges Rennen und für die Leverkusener kann man einfach nur die Daumen drücken, dass es irgendwie am Ende reicht, unter die ersten vier zu kommen, weil ich glaube schon, die Einnahmen der Champions League maßgeblich auch dein Weg für die nächsten ein, zwei Jahre beeinflussen werden.
Du sprichst die Champions League gerade an. Ich muss mich auch korrigieren, Fabi. Bayern sind doch am Dienstag in Bergamo
Okay.
zu Gast. Aber die Leverkusener dafür Mittwoch dann Champions League Arsenal zu Hause. Da fängt dann, ja. Und jetzt halt musst du am Wochenende nach Freiburg, die ja diese Saison extrem heimstark sind, ganz im Gegenteil zu den Auswärtsspielen. Aber unangenehm, ganz, ganz unangenehm jetzt am Wochenende.
Also unangenehm ja schon am Wochenende und ich meine das wirklich nicht böse, aber ich glaube, Arsenal ist dann doch ein
Bisschen
paar Nummern zu
Grenzen aufgezeigt, ne?
groß und ich hoffe nur, dass Leverkusen nicht das Kanonenfutter der Gunners wird. Um ehrlich zu sein, hoffe ich sogar, dass das Heimspiel ein ganz, ganz enges Ding wird, dass die Londoner das irgendwie ein bisschen auch unterschätzen. Ich hoffe, dass sie sich maximal teuer verkaufen, aber selbst wenn ich jetzt noch so,
Ja.
da wird es vorbei sein und du kannst nur hoffen, dass das glimpflich ausgeht.
Ja, okay.
Auch wenn es mir schwerfällt, das so auszudrücken.
Fußballerisch wird das mit Sicherheit ein sehr schönes Spiel werden. Ja, die Leverkusen auf Platz 6, wie gesagt, wird wahrscheinlich die Europa
Also.
League rausspringen, aber es sind 9 Punkte Vorsprung auf Platz 7. Also sollte es da eigentlich nur nach vorne gucken möglichst, und dann
Natürlich.
kommt quasi jetzt so der Block im Mittelfeld, da hatten wir ein direktes Duell am Wochenende. Die Frankfurter, Fabi, die haben sich auch wieder gefangen, jetzt die letzten drei Spiele, jetzt zweiten Heimsieg in Folge eingefahren gegen den SC Freiburg. Und der war auch, ich habe es gerade angesprochen, gegen auswärts schwache Freiburger, auch wenn es spät war, auch verdient.
Natürlich, ja. Da muss man ganz klar sagen, das war ein absolut verdienter Heimsieg der Frankfurter. Schaut auch ein bisschen stabiler aus, was die Frankfurter da auf dem Platz im Moment bringen. Trotzdem, und das weiß ich nicht, wie es dir geht, aber du bist jetzt gerade mal bei den drei Spielen, klar war die Niederlage in München dabei, das Unentschieden bei Union und eben jetzt der Sieg. Das ist vielleicht maximal der Anfang, weil, was ja total verwunderlich ist, dass der siebte Platz dir vielleicht reichen würde, um dich irgendwo international zu qualifizieren, aber dir sitzen ja sogar die Augsburger mit nur 3 Punkten Rückstand im Nacken. Und alles nach vorne ist so weit weg, dass es eigentlich für die Frankfurter nur darum geht, in den Rückspiegel zu gucken. Ne?
Ja, definitiv. Das auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall hat Jera da gerade auch, was die Defensive angeht, wieder Stabilität reingebracht. Und das sieht auch wieder ganz gut aus. Jetzt mit Burkhardt und Kalim Guendo sich vorne auch ein Duo gefunden, wo wir, glaube ich, die nächsten Wochen und Monate auch richtig Spaß dran haben werden. Gefallen mir gerade Kalim Guendo sehr, sehr gut. Yes. FC Augsburg. Und da, Fabi, ziehe ich jetzt meinen Hut und sage, nach dem Sieg am Freitag gegen die Kölner, Glückwunsch FCA zum Klassenerhalt.
Ich glaube, so weit können wir auf jeden Fall gehen, weil wenn man da so guckt, was dann hinter den Augsburgern alles passiert und wer da alles steht, ja, definitiv. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, seit Baumann an der Seitenlinie steht. Wir haben sie ja auch hier belächelt im Podcast, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Also Schande über auch mein Haupt.
Ja.
Das, was er da macht, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Auch spielerisch teilweise, muss man auch sagen. Die spielen ja auch zum Teil echt ganz okay einen guten Fußball. Jetzt kannst du wirklich auch so diesen Rucksack abnehmen, wo es Richtung Abstieg geht und eher befreit aufspielen. Und wer weiß, was da am Ende des Tages noch dabei rauskommt. Das ist schon bewundernswert, muss man ehrlich sagen. Also Hut ab.
Seit 8 Spielen zu Hause ungeschlagen. 3 Niederlagen nur in 12 Spielen, seit Baumann der Seitenlinie steht. Also da kann man auf jeden Fall von einem erfolgreichen Trainerwechsel sprechen bei den Augsburgern. Ne?
100%.
Dann kommen wir zu Union Berlin. Die waren zu Gast in Gladbach und die hätten sich die Reise nach Gladbach eigentlich gerade nach dem Auftritt, Steffen Baumgart war restlos bedient hinterher in den Interviews, hätte man sich auch sparen können.
Also ich meine, das ganze Spiel, glaube ich, hätte man sich sparen können. Sorry für jeden, der da Eintritt bezahlt hat. Aber das war wirklich ein Auftritt des Grauens von den Unionern, von den Gladbachern. War es aber auch nur wesentlich besser, um ganz ehrlich zu sein. Hätte es den Elfmeter am Ende nicht gegeben, glaube ich, wäre da auch kein Tor gefallen. Im Übrigen auch ein Elfmeter, wo ich mich ja immer wieder frage, wie sowas überhaupt passieren kann, in so einer Situation so ranzugehen. Ich meine, es war am Ende ein Elfmeter, brauchen wir nicht reden, so ist die Regelauslegung. Aber allein die Situation, die wäre sowas von dermaßen vermeidbar gewesen. Ich verstehe es einfach nicht, Tobi. Ich kann es nicht verstehen. Für die Gladbacher ein Sieg Gold wert, guckt mal auf die, oder wenn man mal auf die Tabelle guckt,
Und es sind immer noch nur 3 Punkte auf Platz 16, ne?
Ja.
Also.
Verrückt. Wahnsinn.
Ja, das hast du in 2, 3 Wochen hast du noch das Derby gegen die Kölner, das steht ja auch noch bevor. Also Gladbach zählt für mich momentan oder immer jetzt die letzten 10 Spieltage, da zählt auch jeder Punkt, jeder Punkt. Und dann kommen wir zum direkten Konkurrenten. Die Kölner, die sind nämlich nur einen Punkt hinter den Gladbachern jetzt. Letzten Spielen guter Abwärtstrend zu erkennen. Und die Unruhen in Köln zum Ende der Saison, die werden lauter, gerade auch was Trainer Kwasniok angeht. Wird wohl gemunkelt, aus den nächsten beiden Spielen sollten 4 Punkte werden. Ansonsten kommt er da eventuell auch nochmal zur Debatte.
Hausgemachte Probleme, Tobias. Hausgemacht. Also ja, einmal die vollkommen übertriebene Erwartungshaltung. Es kann ja nur um den Nichtabstieg gehen. Dann hat man sich ein bisschen blenden lassen, glaube ich, von den Ergebnissen in der Hinrunde zum Start in die Saison.
Wo viele
Und dann,
50-50 Spiele waren, ne?
ja, klar, braucht man nicht reden, aber die musst halt dann für dich entscheiden, haben sie getan. Und dann eben auch Kwasniok, der sich halt selbst auch teilweise überhaupt keinen Gefallen tut. Also ich verstehe auch dieses Gehabe rund um Elmala nicht. Ja, behutsam aufbauen, erziehen, mag alles sein, aber er ist halt nun mal einer der besten Spieler, die du in deiner Mannschaft hast. Und wenn du den jedes Mal auf die Bank setzt und 50.000 dir im Nacken sitzen, ich weiß nicht, was das Problem ist. Also hier wird, glaube ich, auch dann irgendwie so ein gefühlter Machtkampf auf dem Spieler ausgetragen, der dir eigentlich in der einen oder anderen Situation auf dem Platz weiterhelfen könnte. Ich verstehe es wirklich nicht. Also da sind so viele Sachen, wo ich sage, selbstgemachte oder hausgemachte Probleme,
Ja.
furchtbar.
Ja, es geht ja hauptsächlich um die Defensivarbeit, dass er nicht vernünftig mit zurückarbeitet. Aber gut, du hast es gerade angesprochen, in Köln, da wollen sie ihn alle spielen sehen. Dann stellt ein Spieler hinter ihn, der grundsätzlich nur ja, Defensivarbeit macht, der ihm da ein bisschen den Rücken frei hält. Andererseits kannst du ihn auch vielleicht aus Trainersicht auch verstehen, ne? Man weiß, worauf er hinaus will, aber ja, gut. Und mit der Art und Weise, das wussten die Kölner vorher, was sie sich
Ja,
da
also
holen.
ich kann ja nur sagen, so, ich habe es jetzt auch diese Woche mal zu dem einen oder anderen Fußballinteressierten, habe ich es auch gesagt. Am Ende kannst du froh sein, dieses Jahr, wenn du entweder überm Strich stehst, weil selbst der Relegationsplatz ist dieses Jahr ein sehr, sehr undankbarer Platz, wenn man sieht, wer aus der zweiten Liga nach oben schiebt. Das sind auch zwei Spiele, die du nicht haben willst. Und deswegen würde ich eigentlich versuchen, so viel Ruhe wie möglich in den Verein zu bringen und eben die Spieler aufzustellen, die mir auch helfen kann. Und schon wären alle Probleme eigentlich gelöst in einer gewissen Hinsicht.
Ja, Ruhe im Umfeld dann ganz, ganz wichtig, ne?
Ja.
Gut. Die Mainzer, Fabi, die haben lange drei sicher geglaubte Punkte in Leverkusen sicher, weil sie einen überragenden Konter setzen und kriegen dann kurz vor Ende noch einen Ausgleich. Ich meine, ein Punkt in Leverkusen hört sich jetzt nicht so schlecht an. 23 Punkte ist auch nur ein Punkt vor dem Relegationsplatz, aber auch was noch viel mehr wiegt, ist die Verletzung von Amiri, der jetzt wahrscheinlich die nächsten 4, 5, 6 Wochen ausfallen wird. Ganz herber Schlag für die Mainzer.
Ja, tatsächlich muss man so sagen. Also wo fangen wir an? Also auf jeden Fall würde ich sagen, das ist der Auftritt auswärts bei Leverkusen. Das war so nicht abzusehen, wenn
Nee.
man so ein bisschen die bisherige Saison nimmt. Gut, seit Urs Fischer da ist, laufen die Dinge ja eh anders. Dann kam noch dazu der Konter. Wir haben ja sogar miteinander geschrieben, um uns darüber auszutauschen. Das war meines Erachtens der Konter, der wird nur einmal in der Saison so ausgespielt werden. Weil da hat so viel zusammengepasst, die Flanke kam maßgenau, der Abschluss vom Becker, absoluter Wahnsinn in einer gewissen Hinsicht. Und ja, Amiri verletzt, fällt länger aus, ist wahrscheinlich Dreh- und Angelpunkt bei den Mainzern. Auf der anderen Seite sage ich es immer wieder, könnte das natürlich auch so eine Verletzung sein. Was dir im Gegenzug die Garantie bringt, dass er nochmal ein Jahr länger bleibt. Weil ich glaube, er wollte ja weggehen unbedingt im Sommer, oder?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Da sprichst du was an, das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Hast jetzt am Samstag
Ja.
auf jeden Fall das Heimspiel auch gegen momentan extrem starke Stuttgarter. Wird mit Sicherheit auch nicht einfach werden, aber das, hast du mal gesehen, das hast du 2 Wochenenden hintereinander nur in Anführungsstrichen unentschieden gespielt. Einmal gegen Hamburg und jetzt gegen Leverkusen. Eigentlich okay Punkte. Aber die Konkurrenz hat natürlich dementsprechend auch gepunktet, dreifach
Ja.
und ja.
Du hattest halt jetzt auch einen Spieltag, wo du mit den Ergebnissen nicht rechnen konntest, ne? Pauli gewinnt in
Ja.
Hoffenheim, die Gladbacher haben 3 Punkte geholt. Ja, also es ist natürlich schon auch viel dagegen gelaufen. Fairerweise muss man aber auch sagen, wenn man jetzt alles von oder in der Rückrunde auf null gesetzt hätte, würden die Mainzer ziemlich gut dastehen im Moment. Also von daher, ja, jetzt wird's. Ehrlicherweise ist es ja für uns auch ein absoluter Traum, weil du kannst in jedes Wochenende, wo du reingehst, es wird sich so viel verschieben. Es ist jedes Spiel jetzt spannend. Also mehr kann man sich ja eigentlich auch nicht wünschen am 24. Spieltag, oder?
Und die Überraschungen an den Spieltagen, die werden ja jetzt die nächsten Wochen dann auch kommen. Gerade bei den Mannschaften dann vielleicht, die noch international spielen, sie jetzt die Leverkusen, die nur zu Hause unentschieden spielen. Ne? Also von daher. Ja. Und dann hast du noch eine Mannschaft wie den SV Werder Bremen, die es jetzt auch geschafft haben, nach zuletzt 13 sieglosen Spielen endlich zu Hause den Bock umzustoßen. Es war ein harter Kampf, es war nur ein 1-0, aber drei ganz, ganz wichtige Punkte für Bremen und Daniel Thun. Wenn sie das
Ja,
verloren
muss ich
hätten,
einmal
dann.
korrigieren. Es waren 2-0.
2-0, Entschuldigung, stimmt, war noch in den 97. Genau, der 2-0, ja.
Ja, aber ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, das war aber das eine Spiel, was du mindestens gewinnen musst. Du warst auch die bessere Mannschaft, warst auch überlegen. Allerdings ist, glaube ich, Heidenheim jetzt kein Maßstab mehr nach der Selbstaufgabe. Glaube ich, das hat man dann auch bei an den Mikrofonen.
Und dann war der Fabio auf einmal weg und dann werde ich jetzt einfach mal weitermachen. Wenn er sich jetzt nicht direkt wieder einwählen sollte. Fabi, bist du noch da? Fabi, ich glaube, wir haben dich gerade verloren. Ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch. Fabi? Hörst du mich? Hallo? Ja, auf jeden Fall war es für die Heidenheimer jetzt, glaube ich, so das allerletzte Spiel, wo alles darauf hinbezogen wurde, dass man, wenn man in Bremen gewinnt, weiterhin mit in der Verlosung ist um den Relegationsplatz. Aber jetzt mit, wie viel haben wir jetzt auf der Uhr bei den Heidenheimern? Da haben wir jetzt, glaube ich, 14 Punkte. Das sind jetzt 6 Punkte auf Wolfsburg und schon 8 Punkte auf Relegationsplatz 16. Also, ja, das heißt jetzt, glaube ich, 10 Spiele nochmal sich teuer verkaufen, als Spieler vielleicht die eine oder andere Prämie noch mitnehmen, wo es vielleicht nochmal Punkte gibt. Und dann, ja, muss man sagen, danke, erster FC Heidenheim, für 2 schöne Jahre. Gerade in dem Jahr, wo sie hochgekommen sind, für viel Überraschung gesorgt, hin und wieder mitreißenden Fußball gespielt, den einen oder anderen großen stolpern lassen. Und ja, in Heidenheim wird auch weiter Fußball gespielt. Sehr ambitionierter Verein, der mit Sicherheit dann auch in den nächsten Jahren wieder mal das ein oder andere Mal um den Aufstieg mitspielen wird, vielleicht auch mal wieder hochkommen wird. Aber das Kapitel Heidenheim sollte somit mit 14 Punkten dann an Spieltag 24 endgültig Geschichte sein. Die Heidenheimer haben jetzt am Wochenende, haben die Heidenheimer, jetzt gucke ich mal kurz, ein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Ja, eine spielstarke Mannschaft zu Gast. Wird auch nicht einfach, aber ich habe es gerade schon gesagt, die nächsten 10 Spieltage, so gut es geht, teuer verkaufen und ja, dann erhobenen Hauptes die erste Liga dann verlassen, würde ich sagen.
Ja, jetzt habe ich dich kurz alleine gelassen. Ich wollte mal gucken, wie du das alles überbrücken kannst. Ähnlich wie eine Mannschaft im Abstiegskampf, Tobi.
Ja, mir
Aber
steht
ich wollte.
das Wasser bis zum Halse, Fabi, aber ich habe es noch so gerade eben. Aber wir können direkt weitermachen, denn ich habe da noch eine andere Mannschaft. Wolfsburg. Denen steht das Wasser auch bis zum Hals. Und Fabi, ich weiß es nicht. Ist jetzt am Wochenende das endgültig letzte Spiel für Daniel Bauer gegen den HSV, direkter Konkurrent im Abstiegskampf vermeintlich. Also wenn du da nicht die 3 Punkte holst, dann muss in Wolfsburg irgendwas passieren.
Ich muss mich da ja auch ehrlicherweise ein bisschen, glaube ich, zurückhalten, weil, ja, ne, also zurückhalten in dem Sinne, weil ich ja immer gesagt habe, guck dir die Mannschaft an, guck dir den Kader an, guck dir dieses an, guck dir jenes an. Ich bin Fan von Bauer, weil ich finde, der hat eine sehr, sehr, sehr sachliche und coole Art an sich. Und am Ende des Tages muss man halt sagen, wenn du nach 24 Spieltagen auf Platz 17 der Bundesliga stehst mit 20 Punkten, dann wird es irgendwann natürlich auch komisch, all dieses Gerede ein Stück weit zu rechtfertigen. Und was ich dann
auf der einen Seite aber jetzt auch ehrlicherweise gut finde, ist, dass sie ihm noch mal eine Woche das Vertrauen schenken. Weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass er eigentlich an sich ein guter Trainer ist. Und genau diese eine Woche kann dir aber so viel kosten oder kann dich so viel kosten, dass es am Ende in Liga 2 geht. Und das muss man ja auch mal sagen, wenn man mal so die Nachrichten liest oder sich einfach auch mal so umhört im Fußballumfeld, niemanden interessiert's, wenn Wolfsburg nicht mehr da ist
Ja.
in der ersten Liga. Also was soll ich dir jetzt dazu sagen?
Du, es kommen jetzt nach Hamburg, kommen Hoffenheim, Bremen und dann Leverkusen. Also, das sind jetzt auch Gegner, ne? Gerade dann auch die Bremer, da ist dann auch ein 6-Punkte-Spiel für beide. Aber wo willst du ansetzen? Ich meine, es wird alles versucht, aber dann hast du, das hast du jetzt am Wochenende gesehen, das Mittelfeld der Wolfsburger, sei es ein Eriksen, Arnold, ein Lovro Mayer, die werden da teilweise überlaufen. Die sind ja vom Tempo her nicht ansatzweise auf dem Niveau, wie es momentan gebraucht wird, ne? Also ist echt schwierig. Haben da schon wieder mal ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Und wenn man dann hinterher in den Interviews hört, dass dann intern in der Mannschaft nicht so wirklich und dass die Spieler auch viel mitkriegen, alles keine guten Zeichen. Das ist auch
Nee.
so eine Mannschaft, die sich von innen heraus komplett zerfleischt. Ich habe, also meinst du aber trotzdem, am Wochenende könnten die Wolfsburger dann für eine Überraschung sorgen. Oder einen Sieg einfahren.
Ja, immer. Für mich Wolfsburg immer eine Mannschaft, die in der Lage ist, einen Sieg einzufahren, bin ich von überzeugt auf jeden Fall.
Wie man es 24 Spieltage schaffen kann und so bei Laune zu halten und immer, dass wir immer noch von einem super Kader sprechen und alles Mögliche. Ich ziehe da so den Vergleich irgendwie so ein bisschen zur Hertha. Sehr ambitioniert. Guter Kader und ja, am Ende kommt nicht wirklich was bei raus. Ist echt, ja,
Ist ein Rätsel.
Mysterium.
Und vor allem, weißt du, was ich mich frage, ist, das nächste Schlimme eigentlich an der ganzen Sache ist ja, wenn man sich jetzt vorstellt, dass im Zweifel da irgendein anderer Trainer an der Seitenlinie steht, wie jetzt in Mainz, in Augsburg, wenn man sich das vorstellt, dass dieser Effekt im Zweifel ja auch auf Wolfsburg zutreffen könnte, dann fragt man sich schon manchmal, wie der Fußball funktioniert, um ganz ehrlich zu sein. Weißt du, was ich meine?
Verstehe,
Also ein
verstehe.
Trainerwechsel könnte jetzt genau das auslösen, was jeder eigentlich von den Wolfsburgern erwartet. Und die würden aus den letzten 10 Spielen von mir aus 20 Punkte holen. An was liegt es da wirklich? Liegt es an der Mannschaft? Liegt es an der Qualität? Liegt es am Trainer? Liegt es am Umfeld? Also es ist ja wirklich ein Verein, in dem offensichtlich vieles drunter und drüber geht.
Vielleicht sollte da der nächste Trainer sich vorher mal bei Oliver Glasner mal erkundigen, was er damals zu seiner Zeit alles richtig gemacht hat, um da einigermaßen ja, in Ruhe arbeiten zu können. Wobei er ist ja auch nicht wirklich in Frieden da gegangen. Ne? Und
Ja.
danach hast du ja zig Trainer, sowohl mit harter Hand, mit Niko Kovac, als auch weiteren Trainern gearbeitet. Und keiner hat es wirklich geschafft. Und ich glaube auch nicht, dass ich sag mal, ein Dieter Hecking oder ein Friedhelm Funkel da nochmal den Karren aus dem Dreck ziehen können. Also ich bin echt gespannt.
We will see.
We will see. Ja, und welche Mannschaften dann letztendlich hochkommen, das werden wir wahrscheinlich auch erst am 34. Spieltag dann in der zweiten Liga sehen. Denn ja, Fabi, ähnlich wie letztes Jahr. Wir müssen einfach von ja, 3 € ins Phrasenschwein von Spiel zu Spiel schauen. Auch dieses Wochenende hatte wieder ja, einige Überraschungen parat. Unter anderem die Schalker, der Tabellenführer, patzte beim Tabellenletzten und rettet in den
Ja.
letzten Minuten, in der 75. Minute noch einen Punkt.
Viel zu wenig. Ich meine, wenn man die Ergebnisse sich anguckt, es ist eigentlich Woche für Woche, zwei, drei Mannschaften leisten sich immer einen Ausrutscher. Du hast nicht die eine Mannschaft, die jetzt vorne wegläuft mit einem gewissen Punktepolster. Ja, also ich kann dir sagen, natürlich, wenn man so drauf guckt, wünscht man sich, dass es am Ende dann auch die ein oder andere Mannschaft wird, die auch die Bundesliga bereichert, aufgrund der Tradition, des Stadions etc. Aber es ist unmöglich, da im Moment irgendeine Prognose abzugeben. Finde ich zumindest.
Ja, gerade jetzt auch am Freitag schon die Überraschung, ne, dass da Darmstadt ziemlich deutlich nach 13 ungeschlagenen Spielen gegen Dresden verliert. Ja, das war schon ziemlich überraschend. Elversberg konnte man vielleicht so ein bisschen mitrechnen, dass sie in Kiel nur einen Punkt holen, denn da stand ja der neue Trainer mit Tim Walter an der Linie. Gucken, ob sich die Kieler da in den letzten Wochen dann nochmal ein bisschen stabilisieren wieder. Was haben wir noch gehabt? Hannover, Zittersieg, aber im Endeffekt ein ziemlich verdienter 1-0-Sieg für 96 da auf der Alm. Ja, und wenn wir auf die Tabelle schauen, 5 Mannschaften, 2 Punkte trennen den Tabellenfünften und den Tabellenersten. Ich habe mir die nächsten Spieltage alle mal angeschaut. Letztendlich spielt ja noch jedes Top-Team quasi gegeneinander. Also wir werden sehen, wer sich da durchsetzt. Ja, Sören war restlos bedient vom Auftritt der Bochumer in Düsseldorf. Hat er gesagt, Gott sei Dank nicht mehr geschafft, pünktlich zum Spiel. Er wollte ja ursprünglich nach Düsseldorf kommen. Gott sei Dank ist er zu Hause geblieben. Ja, die Fortuna verdient einen 2-2 Heimsieg eingefahren. Verdient in dem Sinne quasi das beste Saisonspiel gemacht. Und Bochum, erste Halbzeit, bodenlos. Standen quasi gar nicht wirklich auf dem Platz. Erst die letzte Viertelstunde wach geworden. Ja. Und auf einmal auch wieder mehr oder weniger mit im Abstiegskampf, weil da kann ja auch quasi die halbe Liga noch mit absteigen. Bochum 29 Punkte, 4 Punkte nur auf Platz 16. Auch unten geht es von Woche zu Woche spannend weiter.
Absolut, ja.
Ja, ist ähnlich quasi wie in Liga 1. Deswegen, ja, Fabi, ich habe dieses Wochenende keinen wirklichen Gewinner des Spieltages, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht so wirklich hervorgestochen. Wie sieht es bei dir aus?
Ich hatte irgendwann im Laufe dieser Woche, hatte ich mal irgendwann eine richtig coole Idee. Aber mir ist die jetzt irgendwie, ich wollte sie noch aufschreiben, dass ich es nicht vergesse, aber ich habe es leider anscheinend vergessen. Okay. Gewinner des Spieltags. Ja, lass mal gucken. Wir könnten Pauli nehmen, vielleicht mit dem Überraschungssieg in Hoffenheim.
Ja, Pauli hört sich gut an. Da können wir doch mitgehen. Gut. So, jetzt haben wir Freitags, haben wir noch ein paar Stündchen, Fabi. Dann kannst du dir schon auf der Couch gemütlich machen. Du startest mit dem Bayern-Spiel am Freitagabend und kannst dann Samstag schauen, was die Konkurrenz macht. Die vermeintliche Konkurrenz.
Hoffentlich mit einem Sieg ins Wochenende gestartet.
Genau. Und wir schauen dann, dass wir dann wirklich in der kommenden Woche mal wieder den Montag aufnehmen. Da hat Sören schon gesagt, also Montag würde bei ihm definitiv gut passen. Und dann können wir dann auch nochmal das Thema, Fabi war ja in großer Munde jetzt diese Woche, das große Interview von Julian Nagelsmann, wo einige sehr interessante Aussagen zu gewissen Themen
waren. Oh ja, ne? Oh ja.
Stürmerproblematik, Nicht-Stammspieler, die eventuell gesetzt sein werden. Also da wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder dann zur Kadernominierung reichlich Gesprächsstoff geben. Von daher freue ich mich auch schon mal auf die neue Folge. Und die Champions League steht ja auch bevor. Ne? Von daher werden wir da dann am Montag wahrscheinlich mal drauf blicken. Und dann würde ich sagen, sind wir gut durchgekommen. Gute 50 Minuten. Haben wir ohne Sören ja auch ganz gut hinbekommen. In diesem Sinne, habt ein schönes, sonniges Wochenende. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns.
Bis dann. Ciao, ciao.